Die Zeit zwischen den Weihnachtstagen und Neujahr, sie wird auch manchmal zwischen den Jahren genannt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, zwischen den Jahren. In der altkirchlichen Liturgie beginnt das neue Jahr nämlich schon mit dem Advent. Aber nach dem bürgerlichen oder gregorianischen Kalender beginnt das neue Jahr, wie wir es kennen, am 1. Januar. Und die Zeit dazwischen ist oft irgendwie so eine Zeit der Trägheit. Irgendwie, es lohnt sich nicht, etwas Neues anzufangen. Das Jahr, das läuft ja irgendwie nur noch so aus. Es ist irgendwie so eine Zwischenzeit. Die letzten Tage im Kalenderblatt, sie sind oft leer. Höchstens ein paar Besuche, die anstehen. Es läuft irgendwie so, es plätschert irgendwie so aus. Zwischen den Jahren, zwischen den Kalendern. Nun, das Wort Kalender, es kommt von dem lateinischen Wort Calendarius. Und es war nichts anderes als das römische Schuldbuch. Denn an jedem ersten des Monats wurde eine neue Zahlung fällig. Und der Kalender, er wurde von den Römern entwickelt, damit man die Schulden eintreiben kann. Und darum wurde an jedem Monatsbeginn laut ausgerufen: Es beginnt ein neuer Monat. Zahlung ist fällig. Die Miete muss bezahlt werden. Die Schulden müssen abgezahlt werden. Am jeden ersten des Monats. Und dieser Ausruf am Monatsanfang, dieser Ausruf, er hieß Kalender. Was von Ausrufen, Rufen, Schreien kommt. Es ist die Zeit, Schulden zu begleichen. Tja, daher kommt der Kalender. Ein Schuldbuch. Nun, Gott folgt weder dem liturgischen noch dem bürgerlichen Kalender. Aber Gott spricht in unsere Zeit hinein, er ruft in unsere Zeit hinein. Wenn Gott zu den Menschen spricht, ja, dann spricht er in die Zeit. Und tatsächlich, all das, was wir als Zeit kennen, wir verdanken es Gott. Er hat Sonne und Mond geschaffen, wonach wir unsere Zeiten orientieren. Er hat die 7-Tage-Woche geschaffen, gerade durch seinen Schöpfungsakt. Und ja, wenn er redet und wenn er handelt in dieser Welt, dann gibt es ein Heute und es gibt ein Jetzt. Es gibt eine Zeit, die erfüllt ist und einen Tag, der noch kommt, der für uns Menschen aber nicht zu berechnen ist, egal nach welcher Kalendergrundlage. Aber so wollen auch wir heute am Ende dieses Jahres oder, wie man sagt, zwischen den Jahren hören, welche Zeit Gott für uns heute bestimmt hat. Und dazu lesen wir aus dem Propheten Hosea, Kapitel 10, die Verse 12 und 13. Hosea, Kapitel 10, die Verse 12 und 13. Hier heißt es im Wort Gottes: Sehet euch nach Gerechtigkeit, erntet gemäß der Gnade. Brecht euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen, weil du auf deinem Weg vertraut hast und auf die Menge deiner Helden. Zum einen finden wir hier einen Ausruf. Unser Predigttext beginnt mit einem Ausruf. Ja, als wäre es Monatsbeginn bei den Römern. Es beginnt mit dem Ausruf, einer Aufforderung. Doch Gott verwendet ein Bild nicht aus dem Städteleben Roms, sondern aus dem Landleben. Wir können sagen, es ist Zeit zur Feldarbeit. Zeit zur Feldarbeit. Das ist auch der Titel dieser Predigt. Und wir finden hier drei Ausrufe in diesem Text, die mit dem Ackerbau zu tun haben. Zum einen, brecht den harten Boden auf. Hier heißt es in unserem Text, brecht euch einen Neubruch. Nun, die meisten von uns wissen wahrscheinlich gar nicht genau, was das bedeutet. Was ist ein Neubruch? Und wie bricht man einen Neubruch? Nun, ein Neubruch ist ein Acker, der unbearbeitet und brach dalag. Ein Feld, das nicht bearbeitet wurde. Und in der Folge ist der Boden fest geworden. Es sprießt nur Unkraut und Wildwuchs. Und bevor überhaupt man mit dem Aussehen von dem Samen beginnen kann, muss das Feld erstmal gepflügt werden. Dieser harte Boden muss aufgebrochen werden. Ihr kennt ja das, manchmal sieht man die Traktoren oder früher noch mit Pferdegespann oder Ochsengespann und mit einem Pflug, mit einem scharfen Messer, wo durch diesen Acker gepflügt wurde und tiefe Rillen hineingebrochen wurden, damit der Boden aufgelockert wird. Damit dann erst die Pflanzenkeime Wurzeln schlagen können. Brecht euch einen Neubruch, bedeutet also viel wie, macht einen neuen Anfang. So wie ein Bauer, der ein brachliegendes Stück Land neu unter den Pflug nimmt und Furchen zieht. Brecht euch einen Neubruch. Okay, wir verstehen also das Bild, aber was heißt das eigentlich im übertragenen Sinne? Wir können doch nicht einfach alle jetzt anfangen, ein neues Stück Land zu pflügen. Außerdem ist der Boden heute Morgen gefroren. Wir mussten schon die Autoscheiben kratzen, oder? Also bei so einer Witterung kann man doch keinen Neubruch machen. Das ist doch nicht wirklich die richtige Zeit zur Feldarbeit. Wozu fordert uns Gott in diesem Bild aber genau auf? Es ist ein Aufruf zur Buße. Brecht euch einen Neubruch, ist ein Aufruf zur Buße. Das Feld ist unser Herz, ist unser Leben. Was hat dein Herz dieses Jahr oder über die Jahre hinweg trocken und hart und öde gemacht? Was hat dazu geführt, dass dein Herz unempfindsam und unempfänglich geworden ist? Gibt es da etwas? Durch sündige Begierden oder betrügerische Gedanken, durch Hass und Neid, Missgunst und Streit, wird das Herz brach und hart und unfruchtbar. So, dass das Wort, was gesät wird, das Wort Gottes, keine Wurzeln schlagen kann. Nicht eindringen kann in den Boden unseres Herzens und tatsächlich Frucht bringen kann. Sondern es prallt ab. Vielleicht habt ihr schon einige Sonntage erlebt, in denen ihr hier saßt. Und ihr kamt nicht mit dieser Erwartungshaltung wie Cornelius mit seinen Freunden und seinen Verwandten, die gesagt haben, wir wissen, Gott will zu uns sprechen. Unsere Herzen sind bereit. Es sind Furchen gezogen. Nun füllt sie. Sondern vielleicht saßt ihr hier in diesen Reihen und euer Herz ist wie zugemeißelt, ist hart wie Beton. Und das Wort wird gelesen und es wird gepredigt und es wird gesungen und es wird gebetet und es prallt alles ab. Ein hartes Herz. Ein brachliegender Boden. Und man kann sagen, ja, das war langweilig vorgetragen, öde zusammengestellt. Aber vielleicht ist es ein brachliegendes Herz? Ist es ein hart gewordenes Herz? Ein paar Verse vor unserem Predigtext, da heißt es, leere Worte reden sie, falsche Eide schwören sie, Bündnisse schließen sie, sodass sie das Gericht aufsprost wie Giftkraut aus den Furchen des Ackers. Eine falsche Lebensweise, eine sündige Weise, sodass nicht gute Frucht auf dem Acker wächst, sondern giftiges Kraut, das notwendigerweise zum Gericht führt, zum Gericht Gottes. Hosea predigt Menschen, denen es gut ging. Zur Zeit Jerobeams II., da gab es Wohlstand und Sorglosigkeit im Nordreich Israels, aber ebenso viel Ausschweifung und Heuchelei und Götzendienst. Doch nun warnt Gott vor dem Gericht, das er bringen wird. Und wer es hört, der soll die Zeit nutzen und nicht länger warten, nicht länger träge dasitzen und in all seinen Sünden leben. Sondern er sagt, brecht einen Neubruch. Brecht die Verhärteten, die Sorglosen, die Desinteressierten oder die trägen Herzen. Brecht sie auf, räumt die Steine der sündigen Gewohnheiten beiseite. Lasst die törichten Worte und falschen Gedanken nicht länger wuchern in deinem Leben wie Giftkraut. Sondern tut Buße und ändert euer Leben. Ändert eure Haltung, ändert eure Gesinnung. Prüft eure Herzen, ob sie empfangsbereit sind für die Wahrheit Gottes. Ob ihr euch verändern lasst, ansprechen lasst durch das Wort Gottes. Jetzt ist die Zeit, mit Ernst und Entschlossenheit neu zu beginnen. Das Leben neu zu beurteilen, die Dinge neu auszurichten, gerade Furchen zu ziehen in dem Acker eures Lebens. Lass dich erneuern in dem Geist deiner Gesinnung. Brech dir Neuland auf. Bereite dir eine Grundlage, auf der Gutes gedeihen kann. Das ist die Mahnung durch den Prophet Hosea. Und der zweite Ausruf ist der: Verteilt das richtige Saatgut. Sehet euch nach Gerechtigkeit, heißt es hier. Was auf das Feld, ja in das Herz hineingesät werden soll, ist das, was der Gerechtigkeit entspricht. Es ist das Wort Gottes und es sind Taten und Worte und Gedanken, die dem Wort Gottes entsprechen, die hineingesät werden sollen in unser Leben, in unsere Herzen. Sehnt euch, richtet euch aus nach Gerechtigkeit. Nun, wir haben oft ein falsches Bild von Gerechtigkeit. Das einer kühlen, einer möglichst blinden Justitia, die mit vielen unpersönlichen Paragraphen irgendwie etwas als richtig oder als falsch beurteilen soll. Doch wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, ist es Gerechtigkeit in Bezug auf Gott gemeint. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Bezug zu Gott. Ein richtig Sein, ein richtig Stehen ist ein angemessen Sein, ein angemessen Stehen vor Gott. Ein richtig Handeln ist eine richtige Handlung in Bezug auf Gott. Und zwar, weil Gott gerecht ist, weil er in seinem ganzen Wesen gerecht ist. Er bestimmt, was gerecht ist. Er ist der Maßstab. Und damit ist Gerechtigkeit zutiefst persönlich. Es ist die Frage, kann ich bei Gott sein? Kann ich vor Gott bestehen? Kann Gott mit mir sein? Das ist die Frage der Gerechtigkeit. Und nach Gerechtigkeit säen bedeutet, das im Leben zu kultivieren und das im Leben zu fördern, was Gott und seinem Wesen entspricht. Das, was uns zu Gott führt und was Gott zu uns bringt. Und darum müssen wir mit Verständnis säen. Wir müssen verstehen, was Gott gefällt und was ihm entspricht. Und er hat es uns geoffenbart in seinem Wort. Gebrauch die Schrift, gebrauch die Bibel, um die Gerechtigkeit Gottes zu erkennen. Und das Wort Gottes wohnen zu lassen in unseren Herzen. Hineinzusäen. Dass wir immer mehr geprägt werden, immer mehr geformt werden, immer mehr gefüllt werden von dem, was Gott gefällt. Und immer mehr verstehen, was der Gerechtigkeit entspricht. Lest dieses Buch, um die gute Saat von der falschen zu unterscheiden, um zu prüfen, was gut ist und was faul und verderblich, was Giftkraut und was tatsächlich kostbares Korn. und nach Gerechtigkeit sehen, heißt natürlich auch, im Gehorsam gegenüber seinem Wort zu leben. Das auszuführen, was Gott als gerechte Saat benennt. Paulus schreibt in Galater 6 in einem ganz ähnlichen Bild, Galater 6 ab Vers 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, die wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Lebe im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Paulus sagt, auf den Geist zu säen und nicht auf das Fleisch, es ist im Zusammenhang mit tue Gutes. Und vertraue darauf, dass es sich lohnt. Tue Gutes mit dem Verständnis, es ist nicht vergebens. Ja, oft hat man den Eindruck, in dieser Welt mit Nettigkeit und Freundlichkeit, mit Sanftmut und Zartheit erreicht man doch nichts. Man ist doch der Verlierer. Man ist doch ein Opfer in dieser Welt, wenn man darauf bedacht ist, Gutes zu tun und nicht mal den Ellbogen rauszuholen und nicht mal für sein eigenes Recht zu kämpfen und es mal durchzuboxen. Aber die Bibel ruft auf, sät nach Gerechtigkeit. Werdet nicht müde im Gutes tun. Forscht in der Schrift. Lasst euch prägen, lasst euch formen, lasst euch verwandeln durch das Wort Gottes. Und führt das aus, was Gott von uns verlangt. Lernt darin zu leben. Und zuletzt, und auch das gehört noch zu dem Bild der Feldarbeit, bittet den Herrn. Hier heißt es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Ein Bauer weiß, dass er abhängig ist vom Wetter, von dem Regen. Und von der Sonne, von Wind und von Wärme. Er kann so viel pflügen, wie er will. Und er kann so viel kostbaren Samen ausstreuen, wie er will. Aber ohne Sonne und ohne Regen und ohne Wind wird nichts wachsen. Gott muss das Gedeihen schenken. Wir können gießen. Und wir können düngen, aber von Gott kommt das Wachstum. Und jeder Bauer, der dies versteht, er lernt zu beten. Er lernt Gott darum zu bitten, in seiner Güte das zu geben, was er braucht, um das Feld zu bestellen und Frucht hervorzubringen. Wie ist es denn mit uns? Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Vielleicht schaust du auf dieses vergangene Jahr, bald vergangene Jahr. Und du denkst, oh ja, ich muss wirklich ran, mein Herz zu pflügen. Oh ja, ich muss mir wirklich vornehmen, wieder mehr die Bibel zu lesen. Ich nehme mir gute Vorsätze vor. Ich mache jetzt alles besser. Aber das Entscheidende ist, du wirst nichts schaffen, wenn Gott es nicht wirkt. Da wird kein Wachstum und keine Frucht und kein Gedeihen sein, wenn Gott nicht Gnade dazu gibt. Darum lerne zu beten. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Ja, am Ende des Jahres ist es für viele Aktionen nicht mehr die richtige Zeit. Viele Menschen sind verreist, wie wir es heute hier morgen hier sehen. Viele Betriebe haben ihre Abrechnung schon getätigt. Die letzten Tage, sie plätschern so dahin. Man putzt vielleicht nochmal den Betrieb. Man macht nochmal alles sauber oder dergleichen. Aber das gilt nicht für den Herrn und für die Aufgabe, zu der er uns ruft. Durch Hosea ruft Gott, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Auch am Ende des Jahres, auch zwischen den Jahren. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Es ist Zeit, sich bewusst zu machen, wie abhängig wir vom Herrn sind. Nicht nur am Jahresanfang, sondern jeden Tag. jeden einzelnen Tag. Und für alles Gute, was in oder durch unser Leben aufsprossen soll. Für all das Gute, das du dir für das nächste Jahr wünschst oder vorgenommen hast. Für all das Gute, das du gerne tätigen willst, wozu du gebraucht werden möchtest im neuen Jahr. Der Herr muss es in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit wirken. Er muss es regnen lassen. Er muss das Licht seines Angesichts über uns leuchten lassen. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Nun, vielleicht habt ihr euch gedacht, na, im neuen Jahr versuche ich es nochmal neu mit dem Bibelleseplan. Im neuen Jahr werde ich wieder anfangen, regelmäßiger zu beten. Ach ja, im neuen Jahr, da ist dieser Umbruch. Da breche ich einen Neubruch am 1. Januar. Im neuen Jahr will ich disziplinierter werden. Im neuen Jahr will ich geistliche Bücher lesen. Im neuen Jahr will ich mehr über Gott nachsinnen. Aber wisst ihr was? Durch Hosea ruft Gott dich und mich auf. Heute ist es Zeit. Jetzt ist die richtige Zeit. Fang heute an. Nutze die Zeit. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Schieb das nicht auf nächstes Jahr. Vielleicht hast du vor, auch im neuen Jahr, da suche ich mir mal einen Gebetspartner, eine Zweierschaft, um einander gegenseitig zu ermutigen, um gemeinsam den Herrn zu suchen. Nun, eine hervorragende Sache, eine wunderbare Idee. Suche dir jemanden, mit dem du zu festgelegter Zeit einmal in der Woche oder jeden Morgen per Telefon oder sonst wie einen Bibelvers liest, kurz Gebetsanliegen austauscht und einfach miteinander und füreinander für ein paar Minuten betet. Eine große Segensquelle, ich kann es aus eigener Erfahrung bekennen. Gerade nützlich in Zeiten, wo unser geistlicher Acker in Gefahr steht, brach zu liegen, hart zu werden und alle wilden Kräuter wuchern zu lassen. Doch, warum warten? Sprich doch heute jemanden an. Ruf doch heute einen Bruder an oder eine Schwester und sag, lass uns noch dieses Jahr beginnen. Lass uns heute beginnen, neu aufzubrechen, neu dem Herrn anzurufen. Neu den Herrn zu suchen. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Es ist heute Zeit, den Herrn zu suchen. Und wir kommen zum zweiten Punkt, der Segen. Wir können viele Gründe aufführen, warum es richtig ist, diesen Neubruch zu brechen, neu zu pflügen und nach der Gerechtigkeit zu säen. Allein die Tatsache, dass Gott hier durch den Propheten Hosea dazu aufruft, genügt, um zu wissen, dass es wichtig ist. Das ist notwendig, weil Gott es sagt. Der Allmächtige ruft. Wer kann es sich erlauben, das zu ignorieren? Wer kann so dreist und stumpf sein, zu sagen, was Gott sagt, das interessiert mich nicht. Das gilt mir nicht. Aber wir finden sogar in der menschlichen Vernunft genügend Gründe. Wie viele Menschen kommen zu dem Punkt, wo sie zurückblicken? Vielleicht am Jahresende. Spätestens auf dem Sterbebett. Und sie sagen, was für ein vergeudetes Jahr. Was für eine verschwendete Zeit. Und ich kann sie nicht wieder zurückholen. Ich kann sie mir nicht wieder zurückerkaufen. Von der Queen Elizabeth I., ich weiß nicht, ob sie gläubig war oder nicht, aber der Überlieferung nach, war ihr letzter Ausruf vor ihrem Tod, ich gebe Millionen an Geld, nur für einen Inch mehr Zeit. Sie war eine der mächtigsten Personen der Welt in der damaligen Zeit. Und sie konnte sich nicht eine einzige Minute kaufen. Es kam die Zeit, da war es zu spät. Nicht mehr aufzuhalten. Sie konnte nicht mehr ausführen, was sie sich noch vorgenommen hatte. Sie konnte nicht mehr sagen, das werde ich nächstes Jahr tun. Sondern es gab einen Schnitt, einen Bruch, der nicht mehr zu verändern war. Und es gibt haufenweise Menschen, die ihr Leben in vielen Geschäften und in vielen Kunstfertigkeiten verbracht haben und es vielleicht sogar zu irdischem Erfolg und Ruhm gebracht haben, sodass Menschen sie ansehen und preisen und Bücher werden geschrieben über sie und über ihre herausragenden Werke und dennoch merken sie am Ende, dass sie die richtige Zeit verpasst haben. Und es gibt wohl kaum eine grausamere Erkenntnis, als am Lebensende zu stehen und zu sagen, zu erkennen, es war alles nichtig. Ich habe die Zeit nicht ausgenutzt. Ich habe die Zeit verschwendet. Und keiner von uns weiß, wann dieser Tag ist, wo wir zurückblicken müssen. Ob er nächstes Jahr ist oder übernächstes. Oder in 20 oder 30 oder 40 Jahren. Oder noch dieses Jahr. Wer kann es euch sagen? Aber es gibt eine Zeit, wo wir zurückblicken werden. Wo wir schauen müssen. Und wo wir selbst ausrufen und in unser Schuldbuch schauen. In unseren Kalender. Und denken, womit ist er gefüllt? Ich las kürzlich einen Brief eines englischen Adligen in einer vergangenen Zeit. Und er lag sterbenskrank auf seinem Bett und er wusste nicht, ob er noch Tage oder vielleicht nur noch Stunden zu leben hatte. Und er schrieb an einen Geschäftsfreund einen langen Brief und in dem schreibt er unter anderem: Ich bin erst jetzt aufgewacht und ich erkenne, ich habe Schatten gejagt, vertrieb mir die Zeit mit Träumen. Ich habe Staub wie Schätze angehäuft und mich mit dem Wind gemessen. Ich schaue auf mein vergangenes Leben zurück und ich sehe nichts als die Erinnerung an Schande und Schuld. Es ist alles blank, vollkommene Leere. Oh mein Freund, mit Schaudern gedenke ich der Stunden der Nichtigkeit, die wir zusammen verbracht haben. Lass mich als ein Einsiedler leben. Lass mich auf einer kalten Erde schlafen, wenn ich doch nur noch einmal die Möglichkeit hätte, der unvergänglichen Krone nachzujagen und mich bewähren könnte für die himmlische Freude. Er starb mit einer Erkenntnis der Wahrheit, dass so vieles, wofür er seine Zeit und seine Kraft investiert hat, völlig vergeblich war. Und dass das, was wirklich wertvoll ist, was sich wirklich lohnt, dass er dem so überhaupt keine Beachtung geschenkt hat. Und in diesen letzten Stunden seines Lebens rang er damit, habe ich die Möglichkeit, gerettet zu werden. Kann ich auch jetzt noch Heil erwerben, da doch mein ganzes Leben ein einziges Schuldbuch ist. Und vielleicht siehst du in deinem eigenen Leben, wie rasch sich schlechte Gewohnheiten breit machen. Undank und Gier, Hass und Bitterkeit ihre Wurzeln schlagen, Streit und Zorn in deinem Leben aufkeimt, wie schnell es geht, dass du Gott vergisst, wie unfähig du bist, so gut und fromm zu leben, wie du weißt, es richtig wäre. Doch Gott gibt uns einen erstaunlichen Grund dafür, warum es gut und richtig ist, einen Neubruch zu brechen. Nicht allein seine Autorität, weil er sagt, was er sagt. Und nicht allein die Verzweiflung der Menschen, die irgendwann zur Einsicht kommen und merken, das war doch alles vertan. Nein, Gott gibt uns einen Grund, diesen Neubruch zu brechen und Gerechtigkeit zu sehen und den Herrn zu suchen, der weit über unser Verständnis geht. Es ist Gnade. Gott begründet seinen Ausruf mit Gnade. Gott lässt die, die ihn suchen, Gnade ernten. Ist das nicht wunderbar? erntet gemäß der Gnade, ruft er dem Volk Israel zu. Erntet gemäß der Gnade. Warum ist das so erstaunlich? Nun, normalerweise ist es doch logisch, was wir sehen, das ernten wir auch. Das ist ja sogar sprichwörtlich. Und in Vers 13 lesen wir auch von diesem Prinzip. Ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen, weil du auf deinen Weg vertraut hast, auf die Menge deiner Helden. Da ist ein Zusammenhang. Die Saat der Ungerechtigkeit führt zu der Ernte des Unrechts und es gibt die Frucht der Lüge. Wer sich auf Menschen allein verlässt, auf Menschenkraft, auf Menschenruhm, auf Menschenweisheit, der gelangt in diesen Kreislauf. Ungerechtigkeit, Unrecht, Lüge. Sein Leben ist ein Essen der Lüge. Augustinus sagte, jede Sünde ist Lüge. Es täuscht etwas vor, aber gib dir nicht das, was es zu geben scheint. Es ist Lüge. Es ist Betrug, können wir sagen. Und dieser Adlige, der den Brief geschrieben hat, er hat genau das erfahren. Mein Leben war eine Lüge. Ich habe Lüge gegessen, weil ich in Ungerechtigkeit gesät habe, Unrecht geerntet habe. Eine logische Konsequenz. Und es führt zum Gericht. Es führt zum Terror. Es führt zu der Furcht vor dem Zorn. In Kapitel 8 sagt Hosea sogar, ja, Wind säen sie und Sturm ernten sie. Auch das ist schon sprichwörtlich geworden. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Aber auch hier ist der Zusammenhang ganz logisch. Das eine führt direkt zum anderen. Eine notwendige Konsequenz. Der Wind wird zum Sturm, die Ungerechtigkeit zum Unrecht und so weiter. Aber Gott durchbricht diesen normalen Lauf, indem er sagt, erntet gemäß der Gnade. Gott lässt uns nicht das ernten, was wir verdienen. Wenn wir nach seiner Gerechtigkeit streben, wenn wir ihn wirklich suchen, wenn wir auf sein Wort Acht geben, dann lässt er uns nicht das bekommen, je nachdem, was wir bis dahin geleistet haben. Er lässt uns ernten nach einem vollen Maß der Gnade. Er lässt uns ernten nach Gnade. Das ist, er schenkt uns nicht, was wir verdient haben, sondern in seiner Güte und Barmherzigkeit füllt er selbst unseren Mangel aus. Und er lässt uns mehr ernten und reicher ernten, als wir gesät haben. Und mehr einholen, als wir gearbeitet haben. Erntet gemäß der Gnade. Liebe Freunde, keiner von uns kann sagen, ich habe gesät nach Gerechtigkeit. Jedes Korn, das ich warf, war gut und gerecht. Ich verdiene eine reiche und herrliche Ernte. Ich habe fromm und aufrichtig und gerecht gelebt. Mein Kalender, mein Schuldbuch ist leer. Da steht nichts an Sünde. Ich habe Gerechtigkeit gesät, nun verdiene ich das Himmelreich. Keiner kann so sprechen. Und wer so spricht, der isst gerade die Frucht der Lüge. Aber Gott verspricht, wer sein hartes Herz brechen lässt, durch das Wort Gottes, wer seinen Stolz bricht und demütig vor Gott seine Schuld bekennt, wer das Wort Gottes Furchen ziehen lässt in sein Herz und weiß, ja, das muss aufgebrochen werden, was so verhärtet ist, was so geworden ist wie Stein, wie es die Propheten sagen, ein Herz, das wie Stein geworden ist, unempfindsam, unempfänglich, ja, wer umkehrt von seiner Selbstgerechtigkeit und wer nach der Gerechtigkeit bei Gott sucht, wer nicht auf seine eigene Kraft vertraut, sondern zu Gott betet und ihn um Hilfe bittet, wer sein Leben auf Gott ausrichten will, dem wird Gott ernten lassen, gemäß der Gnade. Und das ist eine kostbare Verheißung. Gott beschenkt in Fülle, und das ist das Prinzip des Evangeliums, nicht das Prinzip des Gesetzes. Gott schenkt in Gnade. Im Psalm 51 heißt es, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ein Herz, das wie so ein Acker aufgebrochen wurde, in der Erkenntnis der eigenen Sünde, der eigenen Ungerechtigkeit, der eigenen Unvollkommenheit, wird Gott nicht verachten, sondern in Gnade beschenken. Gott verspricht tatsächlich einen segensreichen Lohn dem, der Buße tut und glaubt. Gott schenkt Barmherzigkeit. Er segnet gnädig mit allen Segnungen aus der Himmelswelt. Gott schenkt denen, die ihn lieben, das, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz und Sinn gekommen ist. Wir dürfen Gnade ernten. Das heißt, unsere Sünden sind vergeben. Unsere Schuld hinweggetan. All die Hindernisse weggeräumt. Sie dürfen uns nicht mehr hindern. Wir dürfen ernten, als wäre das Feld schon immer fruchtbar gewesen. Als hätte es den besten Nährboden und die beste Pflege bekommen. Wir dürfen ernten. Gott lässt sich finden. Und darum geht es. Gott lässt sich finden. Und mit ihm finden wir wahres Leben und wahre Freude in Fülle. Wie die Zeit der Ernte, eine Zeit des Jubels und der Freude und der Fülle und des Genusses ist, so lässt Gott sich finden und er wendet seinen Zorn ab, um Gnade zu schenken und die Gläubigen anzunehmen. Und wir lesen hier, Gott lässt Gerechtigkeit regnen. Regen ist ein wunderbares Bild. Und wir sehen uns vielleicht nach Schnee in dieser Jahreszeit. Aber Regen ist etwas Kostbares. Denn Regen ist etwas, was nur Gott tun kann. Der Mensch ist abhängig davon, aber nur Gott kann es tun. Der Regen kommt immer vom Himmel. In der Dürre in Australien derzeit, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den Nachrichten, da hieß es neulich, dass trotz aller Löschfahrzeuge und auch diverser Löschhubschrauber nur ein echter Regen den Waldbrand wirklich stoppen kann. Das trifft noch viel mehr auf den Brand des Zornes Gottes zu über unsere Sünde. Wir können nicht Gnade ernten, wenn nicht der Zorn Gottes gelöscht wurde. Wie kann das passieren? Nur echter Regen der Gerechtigkeit, der auf uns kommt, kann den Zorn Gottes löschen. Und das verspricht Gott durch Jesus Christus, seinen Sohn. Gott lässt die Gerechtigkeit, die Jesus für uns Menschen erwirkt hat, so wie er in Gerechtigkeit gesät hat, und zwar jedes Wort und jede Tat, jeden Dienst, jeden Gedanken und das alle Zeit. Er lässt es uns zugutekommen, die wir glauben. Jesus ließ sich strafen. Der Sturm, den wir gesät haben, der Wind, den wir gesät haben, er hat den Sturm geerntet. Er ist auf ihn gekommen. Das Gericht, das wir haben wachsen lassen durch das Giftkraut in unserem Leben, er hat es gegessen. Er hat es auf sich genommen. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel und er lässt es Gerechtigkeit regnen über alle, die Buße tun und glauben an Gott in Jesus Christus. Wir nennen es Rechtfertigung. Seine Gerechtigkeit lässt er über uns regnen. Er hüllt uns in seine Gerechtigkeit. Und das heißt, wir empfangen aus Gnade die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott stehen können. Mit der wir vor Gott leben können. Mit der wir von Gott angenommen und gesegnet werden, mit der wir Gerechtigkeit wirken können. In der wir gute Frucht hervorbringen können. Das ist die herrliche Aussicht, mit der Gott uns immer wieder aufruft. Kalender hin oder her, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Heute, Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Er lässt uns Gnade ernten. Und er ruft uns zu sich durch Jesus Christus, seinem Sohn. Brecht einen Neubruch. Sät Gerechtigkeit. Erntet gemäß der Gnade. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lasst uns beten.